Es ist Freitagmorgen, Mitte Juli, in der Grundschule Prüfening im Westen von Regensburg. Für die Klasse 4C beginnt der Schultag mit einer Doppelstunde Werken und Gestalten. Die Kinder beugen sich konzentriert über ihre Werkbänke. Es wird gefeilt und geschmirgelt, Holzstaub wirbelt durch die Luft. Über 6 Wochen hinweg haben die Kinder an ihren Werkstücken gearbeitet. Sie haben sich ihre eigenen Tischtennisschläger gebaut.
Wir hatten erst dieses Holz hier ausgeschnitten gehabt, dann hatten wir dieses kleine Stück hier ausgeschnitten, dann haben wir alles gefeilt und dann haben wir das raufgeklebt und erst haben wir so mit Bleistift aufgezeichnet und haben das dann halt so ausgeschnitten.
Die Arbeit ist fast erledigt. Am Ende dieser Doppelstunde soll jedes Kind einen fertigen Tischtennisschläger in der Hand halten. Der Hausmeister hat eigens draußen in der Aula Tischtennisplatten aufgestellt, damit die Schülerinnen und Schüler ihre neuen Spielgeräte nachher gleich testen können. Vorher sind noch ein paar letzte Feinarbeiten zu besorgen. Die Lehrerin macht eine Ansage.
Heute kommt der letzte Schliff für unseren Tischtennisschläger. Bei jedem ist er ein bisschen anders, aber grundsätzlich ist eine Arbeit bei allen noch zu erledigen. Wenn der Griff kantig ist, kann man ja nicht gut spielen. Die Hand, das ist ganz wichtig, muss sich ja hier wohlfühlen. Deine Hand muss sich wohlfühlen, nicht meine, deine. Ja?
Die Frau mit den lockigen blonden Haaren, die in der Mitte des Werkraums steht und den Kindern die letzten Arbeitsschritte erläutert, heißt Beata Pielmeier, Volksschullehrerin seit über 40 Jahren. Sie zeigt den Kindern, wie man mit einer Feile zu Werke geht. Das kantige Buchenholz, das den Griff vom Tischtennisschläger bildet, muss noch abgerundet werden, damit es später beim Spielen angenehm in der Hand liegt.
Meistens macht man es so schräg.
Okay.
Ja, wieder gleiche Position. Du musst natürlich jetzt nicht den ganzen Körper mitnehmen, ist kein Kraftaufwand. Aber du änderst ständig die Position, damit eine Rundung und eine neue Kante entsteht. Ja? So.
Beata Pielmeier ist 66 Jahre alt. Es ist eine besondere Zeit für sie, denn wenn in wenigen Tagen dieses Schuljahr zu Ende geht, dann ist auch ihre Laufbahn als Fachoberlehrerin für Ernährung und Gestalten zu Ende. Beata geht in Pension. Wehmütig? Dafür war noch gar keine Zeit, sagt sie.
Ich bin noch ziemlich intensiv drinnen und mir macht es bis zum Schluss, hoffe ich, die letzten Wochen auch wirklich Freude, mit den Kindern zu arbeiten und denen Dinge zu vermitteln und gleichzeitig selber auch was daraus zu ziehen.
Wenn Beata jetzt den Ruhestand antritt, dann geht nicht nur ihre persönliche Geschichte als Lehrerin zu Ende, dann endet eine Ära. Beata Pielmeier ist Volksschullehrerin in 11. Generation. Sie stammt aus der Lehrerdynastie Zimmermann-Rübel, die seit dem frühen 17. Jahrhundert in praktisch ununterbrochener Folge Volksschullehrer hervorgebracht hat. Die Genealogen haben bis heute mehr als 3 Dutzend Schulpädagogen ermittelt, die diesem Lehrergeschlecht entstammen. Sie haben über die Jahrhunderte vor allem in Mainfranken und der Rhön, später dann auch in Altbayern, als Lehrer gewirkt. Mit Beata endet diese Dynastie nach gut und gerne 400 Jahren. Ein paar Lehrerinnen und Lehrer gibt es in der weitverzweigten Familie zwar immer noch, aber die sind tatsächlich alle an weiterführenden Schulen tätig. An einer bayerischen Volksschule hat am Schluss nur noch Beata unterrichtet. Sie ist die letzte ihrer Art.
Ja, da ist die Tür schon offen.
Grüß dich, Uli.
Servus.
Ein paar Tage zuvor. Beata Pielmeier ist nach Unterfranken gefahren zur Verwandtschaft. Sie will etwas mehr erfahren über die große Lehrerdynastie, aus der sie herstammt, jetzt, da ihre eigene Zeit an der Schule zu Ende geht. Beatas Ziel ist die Marktgemeinde Reichenberg vor den Toren Würzburgs. Hier haben einst die meisten Mitglieder dieser weitverzweigten Lehrerfamilie gelebt und gewirkt. Und hier ist bis heute Ulrich Rütel zu Hause.
Hinweise, Entschuldigung, vorher gesehen. Es ist so viel, man verliert die Übersicht.
Der Heimathistoriker ist ein weitschichtiger Verwandter von Beata und pensionierter Volksschullehrer, versteht sich. Er hat die Familiengeschichte erforscht. Jetzt türmen sich Aktenordner mit Urkunden, Dokumenten und Zeitungsausschnitten auf dem Wohnzimmertisch. Ulrich Rüthel muss ein bisschen in den Papieren wühlen, dann hat er ihn gefunden, den allerersten Lehrer in der Ahnenreihe von Beata Pielmeier.
Also Arndt, geboren etwa 1590, gestorben 1670, war Lehrer zu Streufdorf im thüringischen Franken. Das ist der erste. Und dann sind die halt in den Haskau gewandert, Rückheim, und von da irgendwo nach Zell bei Schweinfurt und dann irgendwann halt hier, Markt Reichenberg. Und so um 1900 herum war das Ländchen, was die Schule anlangt, fest in der Hand der Zimmermann-Rübel-Familie. Alles, was heute Ortsteil ist, hatte entweder einen Zimmermann oder einen Rübel als Lehrer.
Es sind genau genommen zwei Lehrerfamilien, die sich da in Reichenberg und Umgebung zusammenfinden. Die Zimmermanns, die ursprünglich aus der Rhön stammen, und die Rübels, die ebenfalls an der Wende zum 17. Jahrhundert erstmals erwähnt werden. Im Jahr 1860 gibt es dann eine Doppelhochzeit. Die Zimmermanns und Rübels heiraten über Kreuz. Und von da an hat der Clan die Volksschulen im Reichenberger Land fest in seiner Hand. Das bleibt so bis weit ins 20. Jahrhundert, auch wenn den Nachfahren dann irgendwann die ursprünglichen Familiennamen abhanden gekommen sind. Wie ging es zu an den Volksschulen in Franken und in Bayern im 17. Jahrhundert, als die ersten Vorfahren von Beata Pielmeier zu Lehrern wurden? Ulrich Rüthel versucht, ein möglichst genaues Bild zu zeichnen vom Schulalltag vor 400 Jahren.
Dann habe ich ganz gute Unterlagen gefunden von einem Pfarrer aus Reichenberg, der aufgeschrieben hat, was die Pflichten eines Lehrers sind, was er zu machen hat. Also er fing einen Tag an, im Sommer fing die Schule an um 6 Uhr. Im Winter war man gnädig, da fing die Schule erst an um 7 Uhr. Vormittags- und Nachmittagsunterricht. Lediglich der Mittwoch war frei, der Mittwochnachmittag. Aber auch nicht frei für sich, sondern frei für kirchliche Dienste. Beerdigungen wurden in der Regel auf den Mittwoch verlegt, wenn es möglich war. Und da mussten alle Schüler mitgehen. Und weiter war frei der Samstagnachmittag für Elternarbeit. Die meisten waren ja Bauern gewesen, die mussten dann bei der Ernte helfen.
Ganztagsschule, schon im 17. Jahrhundert. Wer hätte das gedacht? Das Lehrerdasein aber ist über die Jahrhunderte hinweg ein armseliges Geschäft. Ulrich Rüthel ist in den Archiven auf einen Fall gestoßen, der Bände spricht. Dieser Lehrer, auch er ein Vorfahre aus dem Zimmermann-Rübel-Clan, musste sich Mitte des 18. Jahrhunderts mit seinen Dienstherren um den allernötigsten Lebensunterhalt herumstreiten.
Die Schüler mussten als Bezahlung ein Stück Brot mitbringen. Und dann haben die halt alles Brot mitgebracht. Da hat er sich beim Bürgermeister beschwert und daraufhin wurde der Vertrag abgeschlossen, dass sie frisches Brot mitbringen müssen. Oder aber die Gemeinde liefert Korn.
Auch beim Blick in den Lehrplan oder das Lektionsmanual wird schnell deutlich, dass die Volksschulen vor 300 und 400 Jahren noch wenig gemein haben mit Bildungsanstalten modernen Zuschnitts.
Die lebten da im Zeitalter des konfessionellen Streites zwischen katholisch und evangelisch. Und dann hat man also irgendwann mal angefangen, auch den Untertan nicht nur als Objekt, sondern auch als Subjekt zu betrachten. Der sollte konfessionell bei der Stange gehalten werden. Also Unterricht war im Grunde Konfessionsunterricht, Religionsunterricht. Das galt sowohl für die evangelische als auch für die katholische Seite.
Ulrich Rüthel hat so einen typischen Schultag rekonstruiert, wie er ab dem 17. Jahrhundert an einer Dorfschule ausgesehen haben dürfte.
Der Tag fing an mit einem Morgensegen. Der wurde halt mehrfach nachgesprochen, dann wurde der Morgensegen aufgeschrieben, dann wurde er auswendig gelernt. Dann ging es weiter mit Lieder für den Gottesdienst. Die meisten Kirchen hatten zu der Zeit noch keine Orgel. Da musste der Lehrer auch Kantor sein. Kantor, das heißt, der musste am Sonntag zum Gottesdienst mit seinen Schülern was vorsingen. So, dann ging es weiter mit biblischer Geschichte, das war ein eigenes Fach. Dann kam Katechismus, dann ganz kurz nur Tafelrechnen, war nicht so wichtig. Also die kannten sich aus in biblischer Geschichte bis zum Gehtnichtmehr, ne? Und so sah das eigentlich jeden Tag aus, bis der große Auftritt am Sonntag in der Kirche gekommen ist.
Biblische Geschichte, Katechismus, Chorgesang. Und dazwischen ein bisschen Tafelrechnen. Es dauert noch Jahrhunderte, bis sich an diesen Lehrplänen an den Volksschulen etwas ändern wird. Was ebenfalls bis ins 20. Jahrhundert Usus ist, in der Regel kümmert sich ein Lehrer auf dem Dorf um sämtliche Kinder im schulpflichtigen Alter. Alle in einer Klasse. Ein zweiter Lehrer wird erst bestellt, wenn es gar nicht mehr anders geht.
Die Teilungszahl lag so um 1900 bei 100.
Ui, 100 Schüler, dann wurde geteilt.
Ja, und da die Gemeinden immer klamm waren, haben die sich gewehrt. 120 geht auch.
Meine Mutter als erste weibliche Lehrerin in der ganzen Reihe, die hat nach dem Zweiten Weltkrieg Ausbildung zur Volksschullehrerin gemacht und hat dann in Sandizell bei Schrobenhausen, Oberbayern, zu unterrichten angefangen. Und die hatte damals auch noch 75 Kinder in einer Klasse. 75.
Beata Pielmeier hat in ihrem letzten Schuljahr in Prüfening insgesamt 325 Schülerinnen und Schüler betreut. Das waren so viele wie nie zuvor in ihrer Schullaufbahn, aber verteilt auf 16 Klassen. In der 4C in der Grundschule Prüfening sind es 22 Kinder, um die sie sich kümmert. Hier ist die Arbeit an den Tischtennisschlägern inzwischen gut vorangekommen. Die Kinder haben die Buchenholzgriffe rund gefeilt und glatt geschmirgelt. Jetzt liegen sie schön in der Hand. Nun muss nur noch der Moosgummi, den die Kinder als Belag auf das Schlägerblatt geleimt haben, in Form geschnitten werden. Beata macht es vor.
Wenn ich mit der schneide, dann mache ich so, dass ich das obere Messer ganz nah ans Sperrholz anlehne. Dann kann ich ganz hauchdünne Stücke wegschneiden.
Dass ihre Lehrerin für Werken und Gestalten jetzt in den Ruhestand gehen wird, das ist natürlich auch bei den Kindern aus der 4C ein Thema. Ein Schüler hat schon mal was zum Abschied gebastelt.
Toll, hat ja was bekommen für Notizen. Das selbstgebastelte Johannes. Schön, gell? Leporello.
Papier, das ist eigentlich schon als vorträgliches Abschiedsgeschenk.
Ja, ich denke mir schon, du hast ja ganz schön Mühe gegeben.
Ja.
Danke dir, das werde ich bestimmt nutzen. Und an dich denken dabei. Danke.
Die Klassenleitung in der Grundschule hat nach den ersten zwei Jahren gewechselt. Die Fachlehrerin für Werken und Gestalten dagegen hat die Kinder aus der 4C die ganzen vier Jahre über begleitet. Das schafft Verbindung.
Ich komme gut mit ihr klar. Ich kenne sie schon seit der ersten Klasse. Das ist die einzige Lehrerin, die wir schon die erste, zweite, dritte und vierte Klasse als Werken- und Gestaltenlehrerin hatten. Also ich werde sie schon ein bisschen vermissen. Schon schade irgendwie.
Ich habe sie von Anfang an gemocht. Sie macht den Werkunterricht zwar sehr gut, aber Werken ist jetzt nicht so mein Fach. Aber ist schon schön, wie sie es macht.
Schon schön, wie sie es macht. Na bitte. Ein freundliches Lob aus Kindermund. Aber was sagt Beata selber? Was macht für sie eine gute Lehrerin und einen guten Lehrer aus?
Für mich finde ich es wichtig, dass der Lehrer nicht nur der Lehrer ist, der lehrt, sondern den Kindern, Jugendlichen auch eine Perspektive in Richtung eigenständiges Leben ermöglicht bzw. Selbstsicherheit verleihen kann, dass sie einfach Richtung finden für sich. Ich glaube, das Wichtigste ist, authentisch zu sein, dass man einfach das, was man erzählt, auch lebt, vorlebt den Kindern, dass sie merken, das wird umgesetzt.
In Unterfranken führt Ulrich Rütel Beata Pielmeier in die kleine Dorfkirche von Albertshausen bei Reichenberg. Das evangelische Gotteshaus wurde im Jahr 1711 errichtet. Auch hier im Ort waren ihre Vorfahren als Volksschullehrer tätig und haben in dieser Kirche auf der Orgel gespielt, sagt Heimatforscher Rütel.
Der Lehrer war auch zuständig als Gotteshausmeister, Messner würde man heute sagen. Ne? Der musste die Altardecken auftragen, musste die Kirchen reinigen lassen, musste Leutbuben abstellen, falls es Glocken gab und war Organist in der Kirche natürlich. Ne?
Das kennen wir doch. Einstens, als es Sonntag wieder und Herr Lempel, brav und bieder, in der Kirche mit Gefühle saß vor seinem Orgelspiele. Wilhelm Busch hat dem Dorfschullehrer mit seinem Lempel in der Geschichte von Max und Moritz ein unvergängliches Denkmal gesetzt. Der arme Schulmeister, den die Lausbuben zum Dank für sein Engagement in Schule und Kirche die Meerschaumpfeife mit Schießpulver stopfen und ihn so um ein Haar ins Jenseits befördern. Tatsächlich ist Orgelspielen eine Kernkompetenz für einen Volksschullehrer im 18. Jahrhundert. Wer hier nicht liefern kann, dem geht es an die Existenz. Ulrich Rüthel ist bei seinen Recherchen auf ein bedauernswertes Schicksal eines seiner Vorfahren in einer anderen fränkischen Gemeinde gestoßen.
Also da habe ich jetzt einen Zimmermann entdeckt. Der arme Kerl wurde entlassen als Lehrer, weil die Gemeinde vorher einen Kantor hatte. Und die haben eine Orgel angeschafft für die Kirche. Und der konnte die Orgel spielen. Also wurde er aus der Gemeinde Rudolfshofen entlassen.
Für ihre viele Arbeit wurden die Pädagogen nicht nur schlecht bezahlt, sagt Ulrich Rüthel, sie wurden auch noch gegängelt, wo immer es ging.
Ein Lehrer im 18. Jahrhundert, der wurde brutal visitiert. Ne? Da war einmal in der Woche der Pfarrer da, einmal in der Woche der Schulausschuss, da saß der Pfarrer drin, der Bürgermeister, und einmal im Monat der Patronatsherr. Die haben sich an Sachen gerieben, wo sich heute kein Mensch mehr dran reiben würde. Ne? Also ein falsches Wort mal oder vielleicht eine falsche Betonung und schon stand der Schulausschuss da.
Wirklich besser wird es für die Lehrer und die Schüler erst im 20. Jahrhundert. Reformpädagogen bemühen sich, den Schulunterricht endlich weltnah und nutzbringender zu gestalten. Einer dieser Reformer stammt aus der großen Lehrerdynastie Zimmermann-Rübel. Es ist der Reichenberger Volksschullehrer und spätere Bezirksschulrat für Kitzingen, Karl Zimmermann, Jahrgang 1863. Der Urgroßvater von Beata Pielmeier und Großvater von Ulrich Rüthel.
Der Unterricht vor dem Karl Zimmermann, der war sehr formalistisch geprägt. Also viel Abschreiben, Tafelrechnen, solche Sachen. Und die große Innovation von dem Karl Zimmermann ist dann, als er selber Lehrer wurde, war sein sogenannter geschlossener Unterricht. Der hat zum Beispiel den Aufsatzunterricht revolutioniert. Warum? Die haben vorher nur stilistische Übungen gehabt und er ging halt hinaus. Da musste die Schule irgendwas beobachten und dann hat er darüber einen Aufsatz schreiben lassen. Und das kannte man vorher nicht, dass man sich irgendwas anschaut. Die haben halt nur abgeschrieben, irgendein Zeug sein. Ja.
Darf ich Aufschlag machen?
Rausgehen, beobachten, etwas selber machen. So wie heute an der Grundschule in Prüfening. Die Doppelstunde in Werken und Gestalten geht zu Ende. Alle Tischtennisschläger sind fertiggestellt. Draußen auf dem Gang scharen sich die Schülerinnen und Schüler aus der 4C um die Tischtennisplatten und probieren ihre neuen Spielgeräte aus. Die Kinder sollen etwas haben vom Unterricht. Das sei immer ein Grundsatz ihrer Arbeit gewesen, sagt Beata Pielmeier über die Art, wie sie unterrichtet hat in den zurückliegenden Jahrzehnten. Der Tischtennisschläger ist genauso ein Projekt nach ihrem Geschmack.
Mein Ziel ist immer, was herzustellen, was die Kinder selbst brauchen können. Was nicht jetzt wie eine Decke irgendwo liegt und vielleicht ein Blumenstrauß draufgestellt wird, sondern was für die Kinder benutzbar ist. Und das ist halt ein tolles Spiel- und Sportgerät, mit dem sie einfach was anfangen können. Und sie sind in der 4. Klasse ja schon ein bisschen selbstständig, können mal auf dem Spielplatz gehen, sich treffen. Sie haben einfach Möglichkeit zum sozialen Austausch, was sehr wichtig ist. Und es kostet einfach nichts dann zu spielen, weil die Platten ja überall rumstehen.
1982, vor mehr als vier Jahrzehnten, hat Beata Pielmeier ihr Staatsexamen als Fachlehrerin abgelegt. Eine lange Zeit. Auch wenn sie nicht durchgängig im Schuldienst war, sondern zwischendurch einige Jahre Pause für die eigenen Kinder eingelegt hat. Wie geht es ihr heute nach einem langen Schultag?
Ja, da merkt man das dann schon, dass man inzwischen um einiges älter ist. Mit 66 ist das nicht mehr so wie mit 25, das ist klar. Aber letztendlich ist es so, dass man einfach mal durchschnauft und sich die Ruhe dann daheim ein bisschen gönnt und dann wieder voll dabei ist. Das ist schon in Ordnung.
Aber wirklich erschöpft fühlt sich Beata nicht. Und berufsmüde schon gar nicht. Das liegt vielleicht auch an dem Fach Werken und Gestalten, das sie unterrichtet, sagt sie selber.
Also ich habe jetzt nicht Deutsch oder Mathe oder HSU, diese klassischen Übertrittsfächer, bei denen ja viel um einzelne Noten gefeilscht wird, um Punkte und viel Auseinandersetzungen positiver und negativer Art mit Eltern auch stattfinden, weil es einfach da um sehr viel geht und da kann es schon sehr an die Nerven gehen. Das ist jetzt bei mir ja nicht der Fall. Insofern bin ich froh, in der Position zu sein, einfach Schönes zu vermitteln, Praktisches, Wichtiges fürs Leben. Das hat einen großen Vorteil.
Schönes vermitteln und Wichtiges fürs Leben. Wer nach all den Jahren so etwas sagen kann über seinen Beruf und sein Berufsleben, den darf man beglückwünschen. Vielleicht hat jemand mit einer Familiengeschichte wie Beata Pielmeier in solchen Dingen aber auch ein anderes Selbstbewusstsein. Wenn man weiß, da waren schon ein paar Menschen vor mir da, die haben sich auch bemüht, gute Lehrer zu sein, seit 400 Jahren, auch wenn die Umstände und Arbeitsbedingungen oft mehr als schwierig waren. Für den Ruhestand hat Beata Pielmeier noch keine Pläne. Erstmal schauen, wie das ist, keine Verpflichtungen mehr zu haben, sagt sie. Die Kinder an der Schule wird sie vermissen. Da ist sie sich sicher. Jetzt werden andere Lehrerinnen und Lehrer nachkommen, die sich ihrer annehmen. Und vielleicht wird irgendwann wieder eine Zimmermann, ein Rübel oder eine Pielmeier unter ihnen sein, die die lange Geschichte dieser Familie von Volksschullehrern fortschreiben wollen.